Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmicke GmbH.
Staffel 2. Moin Sarah.
Hallo Maja.
Wir haben wieder einen wunderschönen Aufnahmeort gefunden.
Ja, heute mal was anderes. Wir sitzen ganz bequem im Sessel.
Es sind wirklich fast schon so Ohrensessel. Ich habe mich auch schon ganz bequem hier eingemummelt. Und ich bin in Erzähllaune, du auch?
Ja. Und ich habe überlegt so, vielleicht, wenn ich mal irgendwas wieder lesen muss, verstecke ich mich das nächste Mal hier, wenn der Raum frei ist und
oder,
lese in Ruhe.
Ja, finde ich auch. Also hier ist schon ein gemütliches Plätzchen bei euch bei Gemmicke.
Ja.
Wir haben den 5.4., so viel können wir verraten. Wir nehmen natürlich
ein bisschen. Es ist immer noch viel zu kalt.
Ja, wir nehmen natürlich ein bisschen eher auf, als dass wir diese Folge veröffentlichen. Und wir stehen kurz vor Ostern. Verrat uns mal, Sarah, wie verbringst du deine Ostertage?
Ich fahre zu meiner Familie aufs Land, nach Oldenburg, also schön die niedersächsische Tiefsebene. Und ich werde dort auf dem Spargelhof essen gehen, zum Osterfeuer, mich mit Freunden treffen, mit meiner Familie Zeit verbringen. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja,
was hast du vor?
Schön. Ich bin auch in der Heimat, also in der Nähe von Hannover. Ich komme ja aus Klein-Dittacke und wohne da auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, beziehungsweise meine Eltern wohnen da auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, die ich besuche. Und wir haben bei uns auf dem Hof immer das Osterfeuer. Das heißt, das ganze Dorf kommt zusammen und ich lade auch immer meine 2, 3 Hansels ein, die das schon jahrelang bei uns mit auf dem Dorf begleiten.
Ach, schön.
Und ja, mein Vater hat Geburtstag, mein Bruder hat Geburtstag, die erste Aprilwoche. Ist bei uns immer richtig Family-Time.
Wow, also. Aber das garantiert ja auch viel Kuchen und gutes Essen.
Ja, genau. Ich schaue schon hier zu unseren Füßen, da steht unser Schüsselchen.
Fragenzeit.
Wie es sich gehört, genau, möchten wir zu Beginn eine Wahrheit- oder Giftfrage ziehen, beziehungsweise du, ich ja, ja. Nicht.
Ja.
Ich weiß es nur besser als du, weil ich die Lösung habe.
Das ist super, vielleicht übergebe ich dir nochmal ein paar Fälle von meinem Schreibtisch, wenn eine fiese Giftsteuer kommt. Und ich soll jetzt die Bartsteuer erklären.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, dass das was so aus dem Mittelalter ist oder so orthodoxes Judentum, die diese abgefahrenen Bärte mit den ganzen Zwirbeln haben. Jetzt auch hier keine religiöse Aneignung machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich im Mittelalter, je nach der Bartlänge, Geld zahlen musste, weniger Geld gezahlt hat. Irgendwie so eine Geschichte.
Ja, ich kann dir verraten, ich glaube, du warst gar nicht mal so schlecht. Ich linse hier mal auf meine Lösung.
Mhm.
Und zwar, heutzutage sind ja Bärte einigermaßen angesagt. Was sagst du denn dazu?
Ja, warum nicht? Wenn er gepflegt ist.
Genau, und es gab einen Zar, einen russischen Zar, und zwar Peter der Große. Und der hatte 1698, guck daher,
ja.
Von diesen Zeiten beziehe ich meine Fragen. Und der fand, dass Bärte nicht mehr zur Zeit passen und wollte, dass alle sich die Bärte rasieren und hatte deswegen eine Bartsteuer eingeführt.
Hatte er selber einen Bart?
Weil er fand, dass Bärte zu unmodern waren. Ja, er hatte auch keinen mehr.
Okay, aber hatte er vorher einen?
Ah, das weiß ich nicht.
Das wäre ja schön, das würden wir auf Instagram euch verraten, diese Frage. Das reichen wir nach.
Genau, oder ihr könnt das jetzt auch nebenbei schon mal googeln, dann wisst ihr es jetzt schon mal besser als wir. Naja, auf jeden Fall schaffte dann Katharina die Große 1772 diese Steuer wieder ab. Mhm. Also die gibt's auch nicht mehr.
Also Katharina die Große wollte lieber Männer mit Bärten haben.
Ja, genau.
Richtige Männer.
Lass uns nochmal, bevor wir auf das heutige Thema eingehen, einmal kurz zurückschauen. Die letzte Folge ging über den Klimawandel. Ist der Klimawandel steuerbar, haben wir uns gefragt. Und wie blicken wir auf diese Folge eigentlich zurück?
Ja, also ich glaube, das große Problem ist, dass der Gesetzgeber da noch nicht so richtig stringent am Durchziehen ist. Dass es viele kleine erste Ansätze gemacht werden, die teilweise vielleicht auch noch nicht ganz zu Ende gedacht sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass die Folge so ein bisschen wechselhaft war, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Wie siehst du das?
Ja, ich fand auch, dass es schwierig war, das so zusammenzufassen. Ne? Man erkennt erstmal, wie groß dieses Thema Klimawandel ist und an wie viel Schrauben man drehen kann. Und man weiß gar nicht, welche Schraube jetzt die richtige ist. Und vor allem, wenn man mal persönlich bei sich schaut, dann hat man da auch noch mal eine ganz andere Bewertung, glaube ich.
Ja, genau.
Ja.
Und häufig auch das Gegenargument. Meistens muss man die ja auch mit betrachten, um eine Steuer wirklich gut abzuwägen. Ist das richtig oder eine Maßnahme?
Ja. Okay, wir wollen heute mit euch über Skandale sprechen.
Geil, jetzt wird's spannend bei uns.
Genau, und wir schauen natürlich, also wir fanden es cool, jetzt auf die Prominenz mal zu schauen, auf die deutsche Prominenz. Und deswegen wollten wir die Folge nennen, Prominente Steuersünder.
Wuhu!
Und bevor wir damit anfangen, hast du aber erstmal einen Appell.
Ja, genau. Ein bisschen berufsrechtliche Verpflichtung. Wir Steuerberater sind natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Also, keiner der genannten Personen ist unser Mandant. Ich bin da steuerlich auch nie wahr. Also, es war nie jemand mein Mandant oder ähnliches. Wir haben das alles nur aus den Medien. Es ist medial bekannt. Es kann natürlich sein, dass sich der Skandal ganz anders darstellt. Also, da darf jetzt keiner uns, dass wir da irgendwie Tratsch und Klatsch ausbreiten, sondern wir diskutieren, was in den Medien gesagt worden ist.
Okay, Ausrufezeichen. Sehr gut, das hast du sehr pflichtbewusst erfüllt, uns da jetzt einmal aufzuklären.
Ja.
Dann lass uns doch erstmal darüber sprechen, was ist denn überhaupt ein Skandal, ein Steuerskandal?
Ja, als ich diese Frage mir im Vorfeld angeschaut habe, habe ich auch überlegt. Und ich bin das jetzt erstmal strukturiert angegangen und habe es im Duden nachgeguckt. Da steht nämlich drin, Skandal, das ein Geschehen ist, das Anstoß und Aufsehen erregt. Mhm. Und da es ja um die Steuern geht, ist es ja eine Steuer, die irgendwie... ja, Aufsehen erregt. Aber da habe ich jetzt so für mich drüber nachgedacht. Ja klar, es sind Steuern, die nicht wahrheitsgemäß angegeben worden sind. Aber ab welchem Betrag geht's denn los, dass es wirklich für Aufsehen erregt?
Das war jetzt auch meine Frage. Wo fängt denn dann ein Skandal an?
Also wir haben jetzt vielleicht schon mal eine kleine Vorschau. Nee, unser niedrigster Skandal ist eigentlich nicht viel Steuern. 350 Euro Steuer ist unser kleinster Skandal, den wir mitgebracht haben. Aber ich würde schon sagen, ja... 5- bis 6-stellig würde ich schon sagen, so mein persönliches Empfinden.
Ja, ich finde auch, ein Skandal ist, wenn Steuern so umsonst ausgegeben werden. Ich muss da irgendwie an einen Fall in Berlin, glaube ich, war das denken. Da hat zum Beispiel Berlin sich gedacht, ah, hier ist eine nette Wohngegend, hier möchte ich mir gerne Bank hinbauen und ein kleines Tischchen, wo dann die Familien irgendwie draußen im Sommer sitzen können, und hatten da so mehrere Sitzgelegenheiten hingebaut. Und dachten sich, das wäre ganz nett. Und dann war es aber so, dass da die ganzen Obdachlosen und die ganzen Drogis diese Sitzplätze sich ausgesucht hatten, um sich da sämtliche Spritzen einzuführen. Oh, und deswegen...
Nein. Ist genau wie der Park hinterm Büro.
Ja,
aber da gibt es keine Sitzflächen.
Ah ja, das ist hier in Hannover auch schlimm. Ja, und deswegen hat sich dann Berlin gedacht, nee, war doch nicht so cool mit diesen Sitzecken, und haben alles wieder abgebaut. Ja. Und da sind auch einige Steuergelder darauf verschwendet worden, das einmal auszuprobieren.
Ja klar, oder jeder kennt doch diese Brücke in Ostfriesland, wo keine Straße hinführt, wo man auch keine Brücke braucht, ne? Ja, klar, es sind Skandale.
Ja.
Aber hier vielleicht schon mal ein kleiner Teaser, um den Start kümmern wir uns auch noch.
Ja, genau. Okay, dann lass uns doch mal schauen, welche Skandale wollen wir uns denn heute mal genauer anschauen?
Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, wo ich gerade schon geteasert habe, mit den 350 Euro Steuern, und tatsächlich hat es einen Skandal gegeben, und der gute Mann, um den es geht, ist Michael Ballack. Eigentlich hatte er eine gute Idee. Er war im Trainingslager in Dubai und wollte seiner damaligen Lebensgefährtin Simone eine Handtasche mitbringen. Mhm. Und Dubai, vielleicht weiß es der eine oder andere von unseren Steuerpflichtigen, ist eine kleine Steueroase. Da gibt's keine Umsatzsteuer oder ähnliches. Mhm. Er hat eine Handtasche für 2000 Euro erworben. Und dann, das kennen unsere Steuerpflichtigen sicherlich auch, ist er in München wieder gelandet. Und da muss man sich ja entscheiden, habe ich etwas zu verzollen oder habe ich nichts zu verzollen? Mhm. Und er hat sich entschieden, ich habe nichts zu verzollen, und hat sich nicht beim Zoll gemeldet, dass er diese Handtasche gekauft hat.
Glaubst du eigentlich, er wusste es wirklich nicht?
Ja, das weiß ich nicht. Mhm. Aber wir hatten ja auch im Vorgespräch festgestellt, dass du dir auch nicht so bewusst drüber warst, weil die Grenze, der Wert der Handtasche, die sie hätte kaufen müssen, damit da nichts zu verzollen hat, wären 430 Euro gewesen. Mhm. Ich meine, klar, hat Michael Ballack da andere Wertdimensionen als vielleicht unser eins, aber es ist jetzt 430 Euro, und dann auf den Gesamteinkauf, wenn man vielleicht auch noch ein paar Schuhe oder eine Jeans gekauft hat, ist das auch schnell weg.
Ja, ich wollte gerade sagen, es muss ja gar nicht nur eine Tasche sein, die diesen Wert überschreitet, sondern es reicht auch, wenn man irgendwie 5 Hosen für 100 Euro kauft,
ja,
während des ganzen Urlaubsaufenthalts, und dann muss man selbst diese ganzen Hosen im Gesamtwert.
Korrekt. Also dann müsstest du im Flughafen zum Zoll gehen und sagen, hier lieber Zoll, ich habe hier 500 Euro für neue Jeans ausgegeben.
Diese Erkenntnis hatte ich auch schon, wie gesagt, im Vorgespräch. Und ich glaube, ich habe einen Skandal hinter mir.
Davon wissen wir jetzt nicht. Die Steuerpflichtigen schweigen.
Okay, also der Ballack hat da einen Fehler gemacht. Und was ist dann passiert?
Tatsächlich, also ich meine, das ist ja auch wieder so die gute Formulierung, Ehrlichkeit wert am längsten. Es ist irgendwie aufgeflogen, wie konnten wir jetzt nicht recherchieren. Aber er hatte die Staatsanwaltschaft bei sich, und die haben ihm gesagt, komm, 50.000 Euro zahlst du jetzt statt 350 Euro, und gut ist. Michael Ballack dachte sich, naja, 350 Euro versus 50.000, da lege ich Widerspruch ein. Ja, und am Ende ging das Ganze vor Gericht. Es wurden 65.000 Euro, 5.000 Euro Strafe nochmal on top. Ja, ob das alles so clever war, wie er sich das überlegt hatte, wir wissen es nicht.
Ja, ich sag's jetzt mal stellvertretend für alle, Scheiße, da hat er echt Mist gebaut.
Ja.
Da hat er echt richtig viel Geld zahlen müssen obendrauf. Wahnsinn.
Und ich habe hier noch offen, bei Chelsea hat er 6,75 Millionen pro Jahr verdient. Also es sind ja ja immer noch Peanuts mit der Straße für ihn, aber 350 Euro. Das ist wahrscheinlich.
Weiß, okay, also der erste Promi, den wir hier aufgedeckt haben.
Ja.
Vielleicht habt ihr ja von dem Skandal damals schon mitbekommen. Und mal gucken, ob ihr die nächsten kennt.
Ja, da wollen wir uns gleich zwei vornehmen. Die haben aber das Gleiche ausgefressen oder Ähnliches ausgefressen. Und zwar, eigentlich wurde mir heute im Büro schon gesagt, den einen Namen darf ich nicht nennen. Liebe Grüße an Heiko. Und zwar Uli Hoeneß und Ali Schwarzer. Die hatten.
Warum solltest du den nicht nennen? Weil er Fan ist, oder?
Weil er Bayern-Fan ist. Ja. So, Heiko, jetzt bist du hier im Podcast geoutet. Die beiden hatten, deswegen war es ähnlich, aber es ging natürlich um ganz andere Summen. Uli Hoeneß ist bestimmt auch vielen bekannt. Beide hatten Bankkonto in der Schweiz und haben das in ihren deutschen Steuererklärungen nicht angegeben.
Mhm.
Was ist da jetzt das Problem? In der Schweiz sind die Kapitalerträge, wo wir hier in Deutschland die Kapitalertragssteuer drauf haben, das wird in der Schweiz nicht gemacht. Das ist steuerfrei. Naja, und hätte man es in der deutschen Steuererklärung angegeben, hätte der deutsche Staat geguckt, okay, wie viel Schweizer Steuer ist da drauf? Aha, null. Da müsste ich ja auch was versteuern. Und das ist alles unterlassen worden, weil man sich damals ja noch sicher war, das ist ja auch alles transparenter geworden, dass niemand rausfinden wird, dass ich ein Bankkonto in der Schweiz habe.
Und wie ist dieser Fall dann aufgeflogen?
Also bei Ali Schwarzer hat es tatsächlich der Spiegel aufgedeckt. Die gute Dame hat 200.000 Euro Steuern plus Säumniszinsen gezahlt. Also ich weiß nicht, Zinsen steht hier, stand beim Spiegel, wird wahrscheinlich die normale Verzugszins sein, plus Säumniszuschläge vielleicht. Bei Uli Hoeneß weiß ich gar nicht, wie es aufgekommen ist. Weißt du da mehr?
Nee.
Okay. Also,
ich hatte die Frage gestellt. Ja. Aber bestimmt war es die Medien.
Angezeigt, sehe ich gerade in meinen Notizen. Also, er hat tatsächlich, wurde es ihm dann doch unangenehm und wahrscheinlich auch in Rücksprache mit seinem Steuerberater. Die Fälle wurden ja auch häufiger. Es wurden Daten-CDs ja auch immer wieder angekauft von der Regierung. Vielleicht hat er Angst, dass er auf einer Daten-CD ist und er hat sich tatsächlich selbst angezeigt.
Jawohl. Okay. Also hatten wir da jetzt einmal den schweizerischen Skandal.
Ja. Was ich vielleicht aber auch nochmal zu Hoeneß sagen möchte, der gute Mann hat 43 Millionen Euro Steuern einfach hinterzogen. Das gab am Ende 3 Jahre und 6 Monate Haft. Wissen wir auch alle, dass er es gemacht hat, aber es ist halt auch echt gerade bei ihm kein Kindergeburtstag gewesen.
Ja, wir gehen nachher auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, wie die Promis da mit diesen Fällen umgegangen sind und wie du zum Beispiel auch von diesen Skandalen damals mitbekommen hast.
Ja.
Ich habe auch noch Boris Becker.
Oh ja, Boris Becker. Da gibt's ja jetzt mehrere Skandale. Wir wollen aber natürlich die deutschen Fälle besprechen, weil britisches Steuerrecht bin ich leider keine Expertin.
Genau,
für.
Wegen dem saß er jetzt gerade, ne?
Genau, jetzt hatte er gerade irgendwie eine Insolvenz und ich weiß auch nicht, ob er da Steuern hinterzogen hat. Da bin ich jetzt selber nicht tiefer eingestiegen.
Okay. Also schauen wir auf einen Fall, der schon ein bisschen länger her in seiner Vergangenheit liegt.
Genau, das war Anfang der 90er und da hat sich der gute Boris Becker gedacht, Mensch, in Monaco zahle ich ja keine Steuern. Also melde ich mich da an und hat seinen Wohnsitz in Monaco angemeldet. Blöd war nur, dass er sich die ganze Zeit hier in Deutschland aufgehalten hat. Und
warum eigentlich dann nicht in Monaco? Da ist es doch schön und warm.
Ja, das müssen wir ihn fragen. Und ich meine, es ist ja auch ein Mann, der da gut, gerade 90er, das waren ja seine Hochzeiten, da wurde er bestimmt auch gut von Paparazzis verfolgt, sodass man gut nachweisen konnte, dass sein gewöhnlicher Aufenthalt hier in Deutschland, in München in dem Fall war. Ja, und dementsprechend hat er in Deutschland keine Steuererklärung abgegeben, obwohl das ja nicht nur da, ich muss nicht nur da eine Steuererklärung abgeben, wo mein Wohnsitz ist, sondern wo ich mich gewöhnlich aufhalte. Danach wird es in Deutschland definiert. Und das war natürlich dann München. Ja, und da wurden 1,7 Millionen Euro Steuern nochmal fällig dann für den guten Mann auf die 3 Jahre und 2 Jahre Haft auf Bewährung. Gab's.
Oh wow. Okay. Ich habe hier noch einen letzten, den können wir vielleicht auch noch mal erwähnen und dann schauen wir auf die weiteren Fragen, die ich dazu mitgebracht habe. Also, wir haben noch den Starkoch Schubeck mit Vorname Alfrons.
Ja, genau.
Ich musste ihn googeln, aber wenn man ihn gegoogelt hat, dann kennt man ihn auf jeden Fall.
Ja, also ich kannte ihn vorher aus dem Fernsehen. Mhm. Also ich habe den da auch schon in irgendwelchen Kochshows, die er gemacht hat. Gut, ich gucke auch selber gerne Kochshows.
Ich auch. Ich wusste nur nicht, dass der Name zu ihm gehört, aber sein Gesicht kannte ich auch. Ja. Ja.
Und diesmal geht es tatsächlich um Fälle in seinen Restaurants. Also er hatte mehrere Restaurants, das ist einmal Südtiroler Stuben und das Orlando, um das es da ging. Da hat tatsächlich das Computerprogramm in seiner Kasse oder wo auch immer er mit seiner Rechnung geschrieben hat, das hat nicht richtig funktioniert. Es war manipuliert. Wir wissen es nicht. Es gibt da unterschiedliche Aussagen. So, da wollen wir uns auch nicht positionieren.
Ja, aber auf jeden Fall. Das ist sehr fair.
Ich meine, wir müssen ja fair bleiben.
Ja.
Es war so, dass die Rechnungsnummer nicht fortlaufend war. Das ist dem Finanzamt aufgefallen. Also eigentlich ist ja so eine Rechnungsnummer, die Steuerpflichtigen kennen das vielleicht von den eigenen Rechnungen. Die erste Rechnung ist Rechnung Nummer 1, Nummer 2 und es fehlte dann irgendwie Rechnung und immer wieder mal.
Mhm.
Und er kann sich nicht erklären, wie es passiert ist, ob das jetzt die Technik war oder ob er doch da irgendwie was deichseln lassen hat oder einer seiner Mitarbeiter wurde da ja auch rangezogen. Auf jeden Fall nahm das Finanzamt an, dass 2,3 Millionen Euro Steuern fehlten. Und auch der gute Mann musste
jetzt... erstmal hinkriegen durch die Kasse so viel Geld.
Na gut, aber was meinst du, was ein Essen bei ihm kostet?
Ja, viel.
Ja.
Ah, Wahnsinn.
Und es ging auch von 2009 bis 2015, also 6 Jahre, 2 Restaurants.
Na gut.
Okay. In München zahlst du auch noch mehr als in Hannover oder Hamburg. Das ist schon...
Schön, dass wir in Hannover leben.
Ja, hier ist die Welt noch in Ordnung.
Okay, und das ist aufgeflogen.
Genau, es ist aufgeflogen. Er hat am Ende 3 Jahre und 2 Monate Gefängnis bekommen. Ich glaube, er sitzt auch noch. Aber wenn man mal überlegt, das ist ja fast gleich zu der Haftstrafe von Hoeneß. Mm. Und das ist ja jetzt eigentlich auch mal spannend zu sehen. Hoeneß, 43 Millionen. Alfons Schubeck, 2,3 Millionen. Wir reden hier ja nur über die Steuern, nicht über die Einnahmen. Mm. Und da ist ja auch so ein bisschen die Frage so, wo ist die Schwere in der Tat? Mm. Wenn hier wirklich eine Manipulation im Raum stand, ist es natürlich schwerer, als ich unterlasse, etwas anzugeben. Aber ich glaube, aus dem Schweizer Bankkonto, das weiß man doch in der Regel, oder? Was meinst du?
Das weiß man auf jeden Fall.
Wenn man damit 73 Euro Millionen Steuern macht.
Aber der Schubeck tut mir irgendwie leid. Jetzt mit 73 Jahren, ich habe eben nochmal geschaut, der ist 73 und sitzt jetzt aktuell für 3 Jahre im Gefängnis, weil irgendwas in seiner Kasse fehlt. Und er selbst hat es auch nie zugegeben, richtig?
Also das ist mein Stand, dass er es nie zugegeben hat. Vielleicht hat er es seinem Anwälten und Beratern gesagt, aber gut, das wissen wir nicht.
Okay, wie hast du denn eigentlich von diesen Skandalen mitbekommen? Welcher ist für dich so am präsentesten?
Also tatsächlich am präsentesten, auch wenn das hier im Büro nicht gehört werden möchte, ist der Hoeneß-Fall, weil ich erinnere mich wirklich noch an den Tag der Verhandlung, wo wir dann auch in einem Steuerbüro, nicht bei hier bei Gemmicke, saßen und jeder schrie auf, wenn im Live-Ticker eine neue Zahl durchgegeben worden ist, wie viel Steuern es wohl gewesen sein können. Und es war eine riesen Stimmung einfach bei uns im Team, weil wir immer neue Werte hatten und alles nicht fassen konnten, wie viel Steuer man einfach zahlen kann.
Ich habe euch richtig gefreut. Wieder 1 Million. Nochmal naja, 2 Millionen
also
mehr.
Also das war eher so ein schockiertes Entsetzen, was wir hatten.
Ja. Und wie wärst du persönlich mit solchen Fällen umgegangen, beruflich gesehen?
Ja, also tatsächlich ist ja jetzt die Frage, es wendet sich ein Mandant vertrauensvoll an mich. Jetzt Promis habe ich nicht in der Mandantschaft und sagt hier, ich habe da noch ein Konto in der Schweiz, das haben wir noch nicht, davon wissen sie noch nichts. Dann würde ich auch erstmal sagen, erstmal ermitteln, wie viel es ist und dann geht es tatsächlich darum, dass wir eine Selbstanzeige stellen, weil damit kriegen wir die Strafe noch gemindert. Und dann müssen wir wirklich die Steuererklärung entweder machen oder berichtigen, aber dann müssen wir auch jeden Pfennig angeben und nicht noch hier was deichseln und da was deichseln. Also dann muss es ordentlich werden.
Und was kann bei so einer Selbstanzeige im besten Falle passieren?
Ja, dass man wirklich nur die, also der beste Fall ist, dass man wirklich nur die Steuern nachzahlt und
okay.
Gut ist es.
Okay. Und wie sind die Promis mit diesen Fällen umgegangen?
Also sie haben es halt hingenommen, quasi die Ergebnisse. Sie haben die Steuern nachgezahlt, teilweise auch vorzeitig. Also gerade in Uli Hoeneß, wir wollen ja auch mal was Gutes sagen. Er hat dann die berichtigten Steuererklärungen abgegeben und hat dann auch gleich die Steuer oder einen Teil der Steuern gezahlt, während irgendwie so ein Michael Ballack, der es ja noch drauf ankommen lassen hat und dann versucht hat, über Gerichtsverfahren es irgendwie noch wieder wettzumachen. Aber auch ihre Haftstrafen haben alle angetreten. Also das ist ja auch schon mal ein ziemliches Eingeständnis, gerade wenn man irgendwie so Star-Koch ist oder ja bei Bayern in der Spitze mitsitzt. Da hat man sicherlich auch Besseres zu tun, als ins Gefängnis zu gehen.
Okay, lass uns nochmal auf unsere Steuerpflichtigen schauen. Wie können wir selber aufpassen und wo passieren so die meisten Fehler?
Also ich glaube, das Bewussteste, was wir jetzt auch von unseren Promis lernen können, ist der Fall Ballack, weil so dieser Shoppingurlaub in den USA, also ich habe das nur vom Freund gehört, dass man da wirklich hinfährt und auch gerne groß einkauft, weil da natürlich andere Preise bei den Marken aufgerufen werden und dass man dann in Deutschland beim Flughafen steht und sich gar nicht bewusst ist, ich habe was zu verzollen. Mhm. Ich glaube, das kann schnell passieren.
Weil es da um den Gesamtwert geht von allen Dingen, die man da kauft.
Ja. Mhm. Und da ist natürlich dann am besten die Rechnung aufbewahren, nicht, dass dann der Mensch vom Zoll sagt, ah, die Hose, die kostet aber nicht 100 Euro, ich sehe die hier für 200 Euro und ganz andere Preise aufruft. Also wenn man dann die Rechnung als Nachweis mitbringt, weiß man auf jeden Fall, okay, ich verzoll jetzt auch nur das, was wirklich zu verzollen ist.
Und das würde dann normalerweise so ablaufen, dass man im Flughafen zur richtigen Linie, zur richtigen Spur
also
geht
und sagt... Genau, ja alle, wenn wir jetzt rausgehen aus dem Flughafen, gibt es ja diese zwei Türe. Ich habe was zu verzollen und ich habe nichts zu verzollen.
Und da muss man in dem Moment die Belege haben und auch am besten schon was zahlen. Und erst dann darf man rauslaufen.
Ich weiß gar nicht, wie das mit den Zahlungsmodalitäten abläuft, aber auf jeden Fall da melden.
Ja.
Da wird einem weitergeholfen.
Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind ein bisschen unwissend und haben aus Versehen 1.000 Euro Steuern hinterzogen oder generell Steuern hinterzogen. Was sollen wir machen, die Steuerpflichtigen?
Also natürlich erstmal berichtigen, das nachmelden und bei 1.000 Euro, da ist wahrscheinlich da ist es recht wahrscheinlich, dass das Verfahren eingestellt wird gegen Auflagen. Also man zahlt die Steuern nach, kriegt vielleicht noch die ein oder andere Auflage. Das würde wahrscheinlich relativ glimpflich ausgehen.
Okay.
Haftstrafen drohen erst ab 1 Million Euro. Und da ist ja auch spannend,
was die Medien so ein Kinderwert, so 1 Million Euro, da geht's
halt. 1 Million Euro Steuern,
ja,
als ich auch mal Geld verdiene.
Ja. Aber irgendwie, ja, das ist irgendwie so eine willkürliche Grenze mit 1 Million und dann direkt Gefängnis.
Aber tatsächlich ist das auch wegen Steuerskandalen, die aufgeflogen sind, rausgekommen oder wurde diese Grenze ins Gesetz geschrieben. Weil es gab mal einen, ich würde sagen, es war Herr Zumwinkel, der auch Steuern hinterzogen hat. Und er hat 1 Million gezahlt. Oder auch hier unser Boris Becker, da ging es auch 1,7 Millionen Euro Steuern. Der ist auf Bewährung freigekommen. Und dann, weil das ja mediales Aufsehen erregt hat und auch da wieder, das war anscheinend Skandal genug, hat man gesagt, ab 1 Million ist eine Gefängnisstrafe nicht mehr aus Bewährung aufgesetzt, sondern da muss man wirklich in den Bau.
Okay. Was lernen wir denn aus diesen Skandalen?
Ehrlichkeit währt am längsten.
Ja, ich finde, das kann man direkt so stehen lassen.
Ja.
Also
kurz und knapp.
Notieren wir uns alle, dass wir alle ehrlich bleiben sollen. Weißt du denn, wer weltweit die meisten Steuern hinterzogen hat?
Also ich glaube, auch wenn wir uns hier über unsere deutschen Steuerhinterzieher unterhalten haben, aber ich glaube nicht, dass es ein Deutscher war. Dafür sind wir als Nation dann doch zu ehrlich und zu korrekt und zu sehr vielleicht auch manchmal Korinthenkacker. Also ich würde eher so ein wilderes Land nehmen, wobei ich mich dann auch immer frage, würde es da jemand rausfinden? Irgendwie so Südamerika, Pablo Escobar. Also würde ich mich fragen, kommt in Kolumbien, wo ja eh viel mit irgendwie Korruption läuft, ob da einer wirklich so auf die Schliche kommt. Aber so ein Pablo Escobar würde ich jetzt mal einfach hinstellen.
Das ist eine coole Herangehensweise. Es ist Silvio Berlusconi.
Okay, aber auch ein südländisches Mentalität.
Ja, genau.
Weißt du, wie viel er hinterzogen hat?
Und er hatte nämlich so eine Scheinfirma irgendwo angemeldet für 470 Millionen und hat Filmrechte verkauft. Hm. Viel zu überteuert. Und Silvio Berlusconi ist der Bösewicht.
Spannend.
Das ist auch so ein Wissen, was man jetzt in Bars angeben kann. Wenn man irgendwie ins Smalltalk verfällt, dann kann man dieses
Wissen. Da haben unsere Steuerpflichtigen jetzt auch was gelernt.
Genau.
Hoffen wir doch.
Ja, Sarah, die Promis sind ja nicht die einzigen, die Fehler gemacht haben.
Nee.
Sondern
der Staat ist auch nicht ganz unschuldig in den Skandalen.
Genau, und offensichtlich macht es uns Spaß, da reinzubohren in solche Fehler und da tiefer drauf zu schauen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen direkt eine Doppelfolge raus.
Ja, cool.
Und in der nächsten Folge werden wir dann also auf den Staat schauen.
Wow, was könnte der wohl ausgefressen haben?
Wollen wir das schon verraten? Anteasern oder nicht? Über welchen Fall es geht?
Ich glaube, gerade weil es heute am 5.4. wieder gerade groß durch die Medien teasert, weil auch unser lieber Bundeskanzler da vielleicht mit drin verwickelt sein könnte, könnten es viele erahnen.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen, dann könnt ihr noch ein bisschen drüber nachgrübeln.
Aber Bundeskanzler ist der entscheidende Hinweis.
Ja, ihr Lieben, wir freuen uns total, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich liken und Sternefunktionen abgeben bei Spotify zum Beispiel oder je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Vielleicht hört ihr den auch auf iTunes. Und ihr könnt natürlich auch Sarah liebend gerne schreiben. Sarah, magst du noch mal deine E-Mail-Adresse sagen?
Ja klar, sarah.brüning@gemmicke-gmbh.de. Findet ihr aber auch noch mal in den Shownotes, das ist einfacher.
Ganz genau, da könnt ihr einfach nochmal draufdrücken, falls ihr Ergänzungen habt oder vielleicht auch noch einen Promi ergänzen wollt, den wir dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten nochmal erwähnen werden.
Oder vielleicht lesen wir morgen was in den Medien, was wir dann auch nochmal besprechen müssen.
Ja, Tatsache, genau. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Wir sagen natürlich wie immer,
bleibt sauber.
Genau, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Ciao.